Ja, wunderschönen guten Morgen an alle Besucher dieses Gottesdienstes. Wir haben ja einen Zuwachs hier in der Gemeinde. Möge der Herr das wirklich segnen und dass er hier groß wird in der Gemeinde, dass er Jesus lieben lernt und einmal eine Entscheidung trifft. Auch das muss jedes Kind, jeder Sohn, jede Tochter einer gläubigen Familie sich ganz bewusst für den Herrn Jesus Christus entscheiden. Nun, ich möchte mit euch heute Morgen nochmal eine Bibelstelle betrachten, die wir die letzten 3 oder 4 Mal miteinander betrachtet haben. Und zwar jenes Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Wir haben ja jedes Mal so einen Schwerpunkt gelegt und das wollen wir auch heute Morgen. Und dann wollen wir aber auch diese Stelle dann verlassen und dann das nächste Mal sehen, was der Herr mir aufs Herz legt für eure Gemeinde. Also 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Nun, die beiden Timotheusbriefe und auch der Titusbrief gehören ja zu den sogenannten Pastoralbriefen, die in besonderer Weise das Leben auch in der Gemeinde regeln und uns Anweisungen hierzu geben. Und da ist es wichtig, dass es in diesen Briefen nicht nur um die Strukturen einer Gemeinde geht, die muss es geben, es muss auch Leiterschaft geben. Und da gibt uns doch die Bibel ganz klare Anweisungen und es ist immer gut, wenn man sich an diese Anweisungen der Bibel hält, dass wir uns nicht über Gottes Wort stellen und menschliche Vorstellungen über Gottes Wort stellen, sondern dass wir in allem uns unter Gottes Wort beugen und Gottes Wort folgen, darauf liegt schon immer ein Segen. Aber der Brief zeigt uns natürlich auch etwas über die Glieder der Gemeinde, wie sie sich denn im Hause Gottes, im Oikos Gottes verhalten sollen. Und da schreibt uns also Paulus, die Gemeinde dient der Erbauung im Glauben. Man könnte das hier auch etwas anders übersetzen, also wenn man den Textus Receptus aus dem Jahre 1550 zugrunde legt, die sogenannte Stephanus-Ausgabe, da finden wir an dieser Stelle, wo Erbauung im Glauben steht, das Wort Oikonomia und das ist die Haushalterschaft oder Verwalterschaft in der Gemeinde. Und die Bibel zeigt uns eines, die Gemeinde ist das Oikos Gottes und jede Gemeinde hat eine Oikonomia, eine Verwalterschaft, eine Haushalterschaft. Gott vertraut der Gemeinde eine Aufgabe an, in dieser Welt Säule der Wahrheit zu sein, das Evangelium zu verkünden, nach außen, aber nach innen auch Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild zu bauen. Und der erste Petrusbrief sagt uns in Kapitel 4, Vers 10, dient einander jeder mit der Gnadengabe empfangen hat, als ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und da steht für Haushalter wieder dieses Wort, der Oikonomos. Und das ist also der Schriftbefund. Die Gemeinde ist das Oikos Gottes, das Haus Gottes. In dieses Haus Gottes gibt Gott einen Auftrag, die Oikonomia, die Haushalterschaft, die Verwalterschaft. Und ein jeder, der hier sitzt, ist ein Oikonomos, ein Haushalter, ein Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und nun sagt uns Paulus, das Endziel des Gebotes und das Endziel ist, das klare Evangelium, die gesunde Lehre in der Gemeinde zu verkündigen. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Und das sagte ich immer wieder in den Botschaften über diesen Text, dass alles, was wir tun als Gemeinde, doch diesem Ziel dienen muss, dass die Liebe in der Gemeinde wachsen kann und gestärkt wird. Wenn wir andere Ziele verfolgen, dann gehen wir eigentlich am Ziel Gottes vorbei, an dieser Haushalterschaft, die Gott uns gegeben hat. Die Liebe, Gottesliebe, die Agape-Liebe, die soll wachsen. Dazu dient dieser Morgen, dazu dienen die Bibelstunden, die ihr haltet, dazu dienen auch all die Gemeinschaft, die ihr pflegt, untereinander als Gemeinde, dass die Liebe Gottes offenbar wird inmitten der Gemeinde. Aber dieses große Ziel, dass die Liebe Gottes wächst in der Gemeinde, das unterteilt der Apostel Paulus in drei Unterbereiche, könnte man sagen. Einmal die Liebe aus einem reinen Herzen, darüber haben wir in einer Predigt von mir gehört. Die Liebe aus gutem Gewissen, wie wichtig es doch ist, das Gewissen rein zu erhalten. Ich erinnere euch nur daran, wie Paulus einmal sagt, dass er sich darin übt, vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen zu bewahren und dass auch das Gewissen und der Glaube doch sehr eng miteinander verbunden sind. Und es ist also wichtig, dass wir ein reines Gewissen haben. Und heute in dieser letzten Predigt über diesen Text wollen wir einmal etwas genauer auf die Liebe aus ungeheucheltem Glauben blicken. Nun, wenn der Apostel Paulus hier sagt, dass es Liebe aus ungeheucheltem Glauben gibt, liebe Geschwister, gibt es doch offensichtlich auch geheuchelten Glauben, denn sonst hätte Paulus ja nicht darauf hingewiesen. Und die Bibel hat sehr viel zu Heuchelei zu sagen. Ich habe das früher immer so ein bisschen als Nebenthema betrachtet. Naja, das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das betrifft uns ja weniger. Aber es ist doch interessant, wenn wir in die neutestamentlichen Briefe schauen, da sagen uns die Apostel doch so einiges zu Heuchelei. Und ich kann mich gut erinnern, wir hatten einmal in unserem Hauskreis schon sehr, sehr viele Jahre her, da hatten wir dieses Thema Heuchelei und dann sagte ein Bruder so etwas brüskiert und ganz entsetzt, aber ja, wir haben ja als Christen nichts mit Heuchelei zu tun. Und doch wusste eigentlich jeder, dass genau der Bruder ein bisschen ein Problem mit dem hatte. Und lass mich mal eines sagen, also so geht es mir. Ich glaube, dass wir alle irgendwo mit Heuchelei hier und da noch ein Problem haben, weil der alte Mensch, der alte Adam, das Fleisch doch noch nicht 100% gekreuzigt ist. Nun, was bedeutet der Begriff Heuchelei? Der Begriff Heuchelei hatte eigentlich im Ursprung die Bedeutung Schauspieler. In der Antike war es so, da gab es Schauspieler und Bühnen, auf denen man also Stücke spielte. Und die Schauspieler, die hatten immer Masken, also nicht wie heute die Schauspieler, die also mit ihrem Gesicht auftreten und mit ihrem Gesicht dann die Mimik zum Ausdruck bringen, sondern da war es so, da hatte man Masken und der Schauspieler setzte diese Maske auf und hinter dieser Maske verbarg sich also ein Schauspieler, der eine bestimmte Rolle spielte. Und es konnte durchaus sein, dass der Schauspieler dann kurz verschwand und setzte sich eine neue Maske auf mit einem anderen Gesichtsausdruck und dann spielte er eben diese Rolle. Und so verbirgt sich aber der wahre Mensch hinter dieser Maske und das ist eigentlich dieser Grundbegriff der Heuchelei, Schauspielerei. Und von Heuchelei, da lesen wir doch sehr viel auch schon im Alten Bund. Da heißt es etwa im Psalm 5, Vers 10, denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Also heucheln ist nicht nur ein Verhalten, sondern heucheln können wir auch sehr gut mit unserer Zunge, mit unseren Worten. In den Evangelien nennt Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten immer wieder Heuchler. Ihr Heuchler. In Matthäus 15, 7 bis 9, Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Und da sehen wir einen Zug der Heuchelei im Menschen, auch des frommen Menschen. Der Heuchler schafft Menschengebote. Und da müssen wir uns davor hüten, dass wir selber Menschengebote, fromme Gebote schaffen, die wir dann über die Gebote Gottes stellen. Und nicht, dass ich da missverstanden werde. Es gibt durchaus Gebote, es gibt auch Traditionen, es gibt auch Ordnungen in der Gemeinde. Und die sind im Grunde ja nichts Schlechtes. Nur wenn wir beginnen, dass wir diese Dinge über Jesus selbst, über Gottes Wort stellen, wenn Traditionen nicht mehr vom Geist erfüllt sind, nicht mehr von Leben erfüllt sind, dann kann das alles sehr schnell zu Heuchelei werden. Und da ist eine Gefahr unter Gläubigen, dass wir äußerlich Gebote, die wir selbst aufgestellt haben, erfüllen und meinen, ja, wenn ich diese Gebote erfülle, ja, dann bin ich schon recht in meiner Stellung vor Gott. Und da gibt es ja so viele Dinge, ihr habt das immer wieder mal auch in eurer Mitte erzählt, also, dass es da Versammlungen gibt, da darf man also beispielsweise keinen Ehering tragen oder darf man keine Krawatte tragen. In anderen Versammlungen ist es gerade wieder umgekehrt, da muss man eine Krawatte tragen. Wir kannten vor vielen, vielen Jahren mal eine Gemeinde, da waren also Vorhänge, das war weltlich, das durfte man nicht haben und ich staune dann auch immer wieder, wie man überhaupt auf solche Gedanken kommt, aber ich staune dann auch über den Erfindungsgeist mancher Geschwister, wie man dann solche Gebote doch irgendwie umgeht. Also da müssen wir immer wieder uns hüten, dass wir da nicht auch in dieses Fahrwasser hineinkommen. Matthäus 22, 18, da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Ist doch interessant, dass hier steht, als Jesus ihre Bosheit erkannte. Liebe Geschwister, Heuchelei ist nicht nur eine Schwachheit des Menschen, in die wir sehr leicht auch mal selber verfallen können, es ist auch Bosheit. Es kommt aus einem bösen Herzen und in einem bösen Herzen, das sagt uns auch der Hebräerbrief, da kommt auch der Unglaube. Auch der Unglaube ist böse in den Augen Gottes. Heuchler können sehr aktiv sein, für das Reich Gottes sich einsetzen, aber letztlich suchen sie nur eine eigene Anhängerschaft, wie uns Matthäus 23, 15 zeigt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Ja, wenn Menschen Menschen verändern. Ich weiß nicht, ob ich das bei euch schon mal erzählt habe, ich hörte vor einiger Zeit ein Zeugnis von einer Schwester, die sich bekehrte, und dann suchte sie eine Gemeinde und dann ging sie so von Gemeinde zu Gemeinde, und da gibt es natürlich unterschiedliche Prägungen und es gibt auch immer wieder Gemeinden, die sind etwas gesetzlicher geprägt, und da spürte sie eines: Da gibt es Gemeinden, da wollen Menschen mich verändern. Und dann sagte sie in ihrem Zeugnis: Ja, ich war auf der Suche nach einer Gemeinde, in der nicht Menschen mich verändern, sondern in der Gott mich verändert. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass ihr, oder ich muss das gar nicht hoffen, ich weiß, dass ihr eine solche Gemeinde seid, in der ihr nicht sehr, sehr viele und große Regeln habt, und wenn dann einer kommt, dann sagt er ihm erstmal, also ein Fernseher darfst du nicht haben und dies und jenes musst du erfüllen und das und jenes musst du glauben. Also man zwängt dann oft auch Menschen bis ins Detail die eigenen Glaubenstraditionen auf, und da wollen Menschen Menschen verändern. Aber wichtig ist es, liebe Geschwister, dass Jesus durch seinen Geist und durch sein Wort Menschen verändern muss. Das ist der Auftrag auch der Gemeinde, dass Gott an Ort der Gemeinde, in der Gemeinschaft Menschen verändert und dass nicht Menschen versuchen, anderen etwas aufzuzwingen. Matthäus 23, 16 bis 22, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts, wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Und da sehen wir, Heuchler interpretieren die Schrift nach ihrer Weise. Und dann fangen sie an, Regeln aufzustellen. Ja, beim Schwören, da haben wir dann bestimmte Regeln. Und wenn wir es auf diese oder jene Weise tun, dann wird das schon irgendwie recht sein vor Gott. Ja, und was gibt es da nicht für Regeln, die doch in den Gemeinden aufgestellt werden? Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, sagte Herr Jesus in Matthäus 23, 23. Ihr Heuchler, dass ihr den Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet. Und das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Nun, der Herr Jesus sagt hier nichts gegen das Geben des Zehnten, aber liebe Geschwister, der Herr Jesus sagt, ihr hebt hier etwas in eine Priorität, die die Schrift dem Zehnten gar nicht zuweist. Und ihr vergesst darüber das, was viel wichtiger ist als der Zehnte, nämlich das Recht oder man könnte auch sagen, die Gerechtigkeit, ein gerechtes Leben und Wandeln vor dem Herrn. Die Barmherzigkeit und den Glauben, das lasst ihr beiseite. Und da sehen wir Heuchler, die haben so die Tendenz, dass sie ganz bestimmte Punkte ganz besonders betonen, ihnen ganz hohe Priorität einräumen, aber das, was eigentlich wichtig und entscheidend ist, also etwa der Glaube und die Barmherzigkeit, das hat bei ihnen überhaupt keinen hohen Stellenwert. Matthäus 23, 25 bis 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Heuchler legen auf das Äußere sehr großen Wert. Das ist sehr wichtig, aber das Innere, das vernachlässigen sie. Und da hängen sie sich an äußere Regeln, an äußere Vorschriften, die sie einhalten, an äußere Formen, die für sie wichtig sind, und das Innere, das Herzens, die Gesinnung, die Motivation, da legen sie wenig Wert darauf. Da gibt es jene Geschichte in Lukas 18, 9 bis 14, und da heißt es, er sagte aber zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Also der Herr Jesus, der hier ein kurzes Gleichnis lehrt. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe die Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Heuchler sind selbstgerecht. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob es euch manches Mal auch so geht, wie es mir schon gegangen ist. Vielleicht seid ihr da schon weiter, schon heiliger, schon mehr verwandelt in das Ebenbild Jesu. Aber früher ist mir der Satz häufig doch einmal herausgerutscht: Also ich würde sowas nicht tun. Habt ihr das auch schon mal gesagt oder gedacht? Also ich würde sowas nicht tun. Aber spürt ihr da nicht so ein bisschen diese Selbsterhöhung über den Bruder, die Schwester, wo man dann redet: Ja, wir würden das nicht tun. Ist da nicht so, schwingt da nicht so ein bisschen Selbsterhöhung mit, wo wir sagen: ja, wir sind doch heiliger und wir sind doch frommer. Aber wisst ihr, irgendwie hat mich dann der Heilige Geist immer wieder neu überführt und ich zucke da jedes Mal zusammen, auch heute, wenn ich sehe oder sehe ich etwas im Bruder, in der Schwester, wo ich denke, das ist nicht in Ordnung, weil ich denke, sehe ich nicht da den Spiegel in mir selbst? Der Apostel Paulus im Römerbrief, der legt das ja da sehr klar dar und er sagt: Alles, was du am anderen kritisierst, richtest, urteilst, das tust du, o Mensch, selbst. Und ich habe das im Laufe meiner Nachfolge mit dem Herrn, ich bin ja jetzt auch schon 40 Jahre unterwegs, immer wieder gesehen, auch bei anderen Geschwistern, ja, da können manche in bestimmten Punkten so strikt sein und so hart sein mit anderen. Ich erinnere mich da an einen Bruder, der sehr hart war mit den Geschwistern, die in Ehebruch und Unzucht gefallen sind. Und also für ihn war es dann immer klar, die müssen aus der Gemeinde hinausgetan werden, also keine Chance der Buße, der Umkehr. Aber genau dieser Bruder, der so strikt war, der so hart war, der so klar war, so heilig auch, ja, er sich selbst immer so als einen darstellte, der ja in diesem Punkt überhaupt nicht fallen könnte. Genau dieser Bruder, ein Prediger übrigens, fiel dann in die Sünde der Unzucht, verließ seine Frau und verlor seinen Dienst dadurch. Liebe Geschwister, lasst uns immer, wenn wir die Schwachheit, die Fehler der Sünden bei anderen sehen, lasst uns demütig bleiben und lasst uns das doch ins Gebet treiben, dass wir für den Bruder, die Schwester beten und hüten wir uns davor, uns selbst zu erhöhen und uns über andere zu stellen. Johannes 8, 42 bis 44. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und er Vater derselben. Heuchler, liebe Geschwister, das habe ich gesehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die haben ein falsches Gottesbild und sie haben oft auch ein falsches Selbstbild. Und dieses falsche Gottesbild, das hat immer etwas damit zu tun, dass diese Heuchler meinen, Gott, der fordert etwas von mir. Und aus dieser Quelle, aus diesem falschen Gottesbild, da kommen dann diese ganzen Regeln, all diese Ordnungen, die sie sich selbst und anderen auferlegen wollen, um Gott gerecht zu werden. Und dann haben sie ein falsches Selbstbild, weil sie meinen, durch Einhalten der Regeln und Ordnungen, die sie sich selbst auferlegen, die oft über die Bibel hinausgehen, können sie vor Gott gerecht dastehen. Aber liebe Geschwister, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Ja, es ist ein heiliger Gott. Es ist ein Gott der Ordnungen und die brauchen wir und die bedürfen wir. Aber liebe Geschwister, unser Gott, der überführt uns durch seinen Heiligen Geist und verändert uns in das Ebenbild Jesu, sodass wir uns den Ordnungen Gottes und nicht menschlicher Gott, Ordnungen unterwerfen. In Johannes 9,16 heißt es, da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Da haben wir wieder, die Pharisäer können Geisteswirken oft gar nicht beurteilen. Und darum kritisieren sie auch manche Geschwister, Brüder oder Dienste, die eigentlich von Gott in Ordnung sind, die wirklich im Geist geleitet sind, aber weil sie ja ihr falsches Gottesbild und auch ihr falsches Selbstbild haben, dann setzen sie ihre Ordnungen und ihre Regeln an diese Dienste oder Brüder oder Gemeinden an und verurteilen und richten sie. Die Pharisäer konnten Jesus nicht in der rechten Weise beurteilen, weil sie ein falsches Gottesbild und weil sie ein falsches Selbstbild hatten. Heuchler erkennen Gottes Wirken nicht, weil sie Gott nicht kennen. Johannes 7, 49. Ich weiß nicht, ihr habt ja unterschiedliche Übersetzungen, aber in meiner Übersetzung heißt es, aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Dieser Pöbel. Also das ist auch in unserem deutschen Sprachgebrauch ein abfälliges Wort. Und da sehen wir, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten doch über das normale, einfache Volk dachten. Für sie war es ein Pöbel, ein niederes Volk, das kennt die Gesetze des Mose nicht und es befolgt die Gesetze des Mose nicht. Aber genau dieses einfache Volk, dieser Pöbel, viele von diesen nahmen Jesus im Glauben an, brachten ihr Leben vor Gott in Ordnung und folgten Jesus Christus. Lukas 13, 15. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Ist schon interessant, der Herr Jesus, der heilt mehrfach Menschen am Sabbat. Und, liebe Geschwister, ich glaube, das hat er ganz bewusst gemacht. Und dann waren es die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Jesus dafür kritisierten, dass er Menschen am Sabbat heilte. Und genau diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus dafür kritisierten, dass er Menschen heilte, gingen hinaus, heißt es einmal, und beratschlagten sich, wie sie Jesus töten konnten. Menschen heilen am Sabbat war nicht erlaubt, laut Pharisäer, aber Mordpläne zu schmieden, um den edelsten der Menschen zu töten, das war erlaubt am Sabbat. Da sehen wir, was für Früchte durch Heuchelei hervorbringt. Und der Gipfel der Heuchelei war, ja, den Menschen am Sabbat heilen, das war nicht möglich, aber jeder Pharisäer hat seinen Esel und seinen Ochsen zur Tränke geführt. In der Bergpredigt legt ja Jesus seinen Jüngern die Regierungserklärung des Reiches Gottes dar. Da zeigt er, wie der Mensch, der Jesus nun nachfolgt, wie das Reich Gottes, wie die Gemeinde Jesu, wie sie leben, wie sie handeln soll. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass der Herr Jesus so oft diese Konfrontationen mit den Schriftgelehrten hatte. Es sind über 50 Konfrontationen in den Evangelien beschrieben. Ich glaube, das war auch für die Jünger immer wieder ein Anschauungsunterricht. Also schaut, das ist die Religion des Alten Bundes, das ist Pharisäertum, das ist Schriftgelehrtentum. Und ihr lieben Jünger, die ihr mir nachfolgt, ihr, die ihr ja der Kern der werdenden Gemeinde sei, ja, so nicht leben, wie die Pharisäer leben. Und in der Bergpredigt, da zeigt ja der Herr Jesus seinen Jüngern, was es bedeutet, wirklich Jesus nachzufolgen, wirklich ein Glied des Reiches Gottes zu sein. Und da heißt es in Lukas 6,42, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge des Bruders ist. Und liebe Geschwister, das bedeutet nun nicht, dass wir uns nicht gegenseitig hier und da einmal ermahnen müssen, dass wir nun niemanden mehr kritisieren oder zurechtbringen dürfen, sondern Jesus sagt uns mit diesem Gleichnis etwas sehr Wichtiges. Er sagt uns, wie wir andere beurteilen. Das ist eigentlich die Aussage des Herrn Jesus. Ja, er sagt ja, wenn du dann den Balken aus deinem Auge heraus transportiert hast, dann darfst du den anderen Bruder, die Schwester kritisieren. Also Jesus sagt nicht, du darfst nicht mehr richten, urteilen, kritisieren, sondern du musst es im Geist der Demut, im Geist der Barmherzigkeit tun. Du musst es immer so tun, dass du siehst, in mir ist ein Balken, im Bruder, in der Schwester ist nur ein Splitter. Und wenn du so auf den Bruder, die Schwester zugehst, als jemand, der sich beugt unter den Bruder, unter die Schwester, indem du weißt, ich bin nicht besser als der Bruder, die Schwester, und wenn du in diesem Geist, in dieser richtigen Gesinnung zum Bruder und Schwester gehst, dann darfst du auch hier einmal ein ermahnendes Wort an die Geschwister richten. Das ist so wichtig. Und liebe Geschwister, wir haben ja manches Mal in unseren Gemeinden so, wie soll ich sagen, Extreme. Auf der einen Seite, da ist man zu hart und da werden Geschwister dann auch in einem Mangel an Liebe und in einem Mangel an Barmherzigkeit gerichtet und verurteilt. Und auf der anderen Seite haben wir manches Mal auch so eine Menschengefälligkeit, dass wir es uns gar nicht mehr getrauen, auch wenn wir Dinge sehen im Bruder und der Schwester, dem Bruder oder die Schwester anzusprechen. Und da brauchen wir das gesunde Maß. Und lass mich mal eines sagen, ich glaube, wenn wir wirklich in der Liebe, in der Barmherzigkeit und auch in der rechten Haltung, die uns Jesus hier auch in der Bergpredigt zeigt, dass wir selbst als Sünder immer zum Sünder gehen, den anderen dann einmal zurechtbringen, dann gibt es dafür ein Kriterium und das Kriterium ist das Gebet. Du, eine Minute ermahnen und korrigieren heißt für mich immer, mindestens eine Stunde vorher schon für den Bruder oder die Schwester gebetet zu haben und Gott zu bitten, dass er einsichtig wird. Wahrhaft Gläubige sind oft auf drei Gebieten anfällig. Da kennen wir ja diese Rede des Herrn Jesus etwa in Matthäus 6, Vers 2. Wenn du Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen tun und auf den Gassen, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, wahrlich, ich sage, sie haben ihren Lohn schon dahin. Ich kannte mal einen Bruder, der hat Folgendes gemacht. Der hat jeden Monat seinen Zehnten zurückgelegt und hat den dann aber immer erst so nach einem halben Jahr gegeben. Aber bevor er ihn gegeben hat, nach einem halben Jahr, da ging er dann immer durch die ganze Gemeinde, ja, Bruder Marcel, jetzt habe ich so und so viel Geld von meinem Zehnten, wo sollte ich es denn hingeben? Also die ganze Gemeinde wusste dann nach einem halben Jahr, oh, der Bruder gibt wieder eine beachtliche Summe ins Reich Gottes. Nun, liebe Geschwister, so sollten wir das natürlich nicht tun. Die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Also, denn die einfachste Regel ist, gib dein Geld, wenn du es nicht weißt, wohin, dann gib es in die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde, die betet ja auch darum, wie sie wiederum das Reich Gottes unterstützt. Oder Du darfst natürlich auch Missionswerke oder auch einmal einem Bruder, einer Schwester, die in Not ist, etwas Geld geben. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Da brauchen wir nicht von Bruder zu Bruder. Ja, was soll ich denn mit meinem Zehnten tun? Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ja, liebe Geschwister, wie ist das mit unseren Gebeten? Ist es da nicht auch möglich, dass wir gerade im öffentlichen Gebet, nicht im persönlichen Gebet, aber auch im persönlichen Gebet, dass da vielleicht doch manches Mal so auch Heuchelei zum Vorschein kommen kann? Ist das nicht bei uns auch möglich? Auch da müssen wir uns dafür hüten. Wenn ihr aber fastet, und das ist ja heute nicht mehr so verbreitet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das ist eigentlich so eine Grundregel, liebe Geschwister, in allem, was wir tun, dass wir uns davor hüten sollten, uns irgendwie besonders vor anderen Geschwistern darzustellen, sei es mit dem Mund oder mit Taten oder auch in Gebeten, sondern dass wir einfach demütig bleiben und alles in der Liebe zu unserem Herrn und Heiland tun. Aber ist euch aufgefallen an diesen Bibelstellen, die wir hier in der Bergpredigt lesen, dass es da dreimal heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Heuchler sind doch arme Menschen, oder? Sie erhaschen sich irgendwie Applaus oder Zustimmung oder Zuspruch von den Menschen und das haben sie dann für einen Moment und sie freuen sich dann auch, dann schauen die Menschen auf mich und dann sieht die ganze Gemeinde, wie ich doch wieder eine große Summe ins Reich Gottes gebe. Jeder weiß es und ihren Lohn haben sie schon dahin. Dann haben sie ein kurzes Gefühl der Bestätigung, aber ihr Lohn ist dahin und wenn sie einmal im Himmel sind, dann haben sie leere Hände. Du, der Beste unter uns, der neigt zur Heuchelei, weil der alte Mensch, der adamitische Mensch, der ist noch da, liebe Geschwister. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und da gibt es diese Geschichte in Galater 2, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14, diese Geschichte von Petrus. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich, Paulus, ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, Jakobus, ein Judenchrist aus Jerusalem, aß er mit den Heidenchristen. Als sie, also die Judenchristen aus Jerusalem, aber kamen, zog er, Petrus, sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete, die Judenchristen aus Jerusalem. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, also Paulus wieder, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Hier ist also Petrus, der Apostel Petrus, der in Heuchelei verfällt. Dieser Apostel Petrus, der, nachdem er am Pfingsten den Heiligen Geist empfangen hatte, zu einer großen Menschenmenge predigte und sich Tausende bekehrte. Dieser Apostel der ersten Stunde, der Jesus nachgefolgt war. Dieser Apostel, der mit Jesus 3 Jahre durch Israel zog und der all die Konfrontationen mit den heuchlerischen Pharisäern erlebt hatte, fällt nun selbst in Heuchelei. Und da müssen wir etwas den Hintergrund verstehen und das macht uns dann auch barmherziger. Nein, Petrus war nicht durch und durch ein Heuchler. Nein, er ist in dieser Situation, in einer heidenchristlichen Gemeinde, Da ist in einem Moment einfach das heuchlerische Fleisch durchgekommen. Und es war so, dass die Urgemeinde von Anfang an in den ersten Jahren rein judenchristlich war. Jesus hatte ja zum Volk Israel gepredigt und aus Israel sammelte er seine Jünger. Und dann entsteht die Gemeinde in Jerusalem, Tausende bekehren sich zu Jesus Christus, ein Überrest aus Israel folgt diesen Erstlingen der Ernte des Erlösungswerkes Jesu Christi. Aber wir müssen eines wissen, die Urgemeinde war in den ersten Jahren judenchristlich geprägt. Und da hatte man noch viele Traditionen und Formen auch aus dem Judentum weiter praktiziert, etwa die Beschneidung. Man ging auch in den Tempel weiter hinauf, man hielt auch die jüdischen Feste. Und dann erst kommt der Apostel Paulus und tritt auf der Bühne der Weltgeschichte auf. Und er war ja der Heidenapostel. Und dann, einige Jahre später, beginnt also die Mission unter den Heiden. Und es entstehen heidenchristliche Gemeinden. Aber nun kommt Petrus, total jüdisch geprägt, ein Judenchrist der ersten Stunde, kommt aus Jerusalem, aus dem judenchristlichen Jerusalem und kommt nun in Kontakt mit einer heidenchristlichen Gemeinde in Galatien. Und dann kommen andere judenchristlich orientierte Gläubige aus Jerusalem hinzu und dann passiert etwas. Der Apostel Petrus, vielleicht das noch nebenbei, erinnert euch ja auch an die Geschichte, wo Petrus einmal dann zu dem Heiden in der Apostelgeschichte zu einem Heiden gehen muss und Gott lässt dreimal diese unreinen Tiere hinunter und Petrus sträubt sich dagegen und sagt, ja, ich bin ein Jude, ich habe noch nie etwas Unreines angerührt. Also das kannst du nicht von mir verlangen, ihr kennt die Geschichte, Gott überwindet ihn, er geht ins Haus des Cornelius, des Heiden. Aber da seht ihr so diese Gesinnung noch der ersten Judenchristen, ja, die Heiden, das sind eben doch noch andere Menschen, die eben einen anderen Stand bei Gott haben. Aber dieses ganze jüdische Denken, das war noch nicht völlig aus den Judenchristen hinausgetan. Darum gab es ja auch dann in Apostelgeschichte 15 das Apostelkonzil, wo man dann drüber sich beratschlagte, ja, was legen wir den Heiden auf, was müssen sie denn tun, um wirklich anerkannt zu sein als Christen, und so weiter. Aber da sehen wir in dieser Spannung, da lebte auch der Petrus noch. Und nun kommen eben diese judenchristlichen Heiden und Petrus sitzt an dem Tisch mit den Heiden und dann hat er wahrscheinlich so im Augenwinkel heraus gesehen, oh, da kommen meine Brüder aus Jerusalem, was denken die wohl? Ich sitze hier mit Heidenchristen an einem Tisch. Und dann in diesem Moment wird er von Heuchelei erfasst. Und dann geht er weg und setzt sich etwas zur Seite. Und Paulus beobachtet diese ganze Szene und er sieht, was da passiert. Und er schreibt und bewertet es auch durchaus geistlich. Und er sagt, Petrus und die anderen werden von Heuchelei erfasst, in diesem einen Augenblick. Und auch Barnabas wird von dieser Heuchelei erfasst und sie verlassen die Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen. Wir alle, liebe Geschwister, sind anfällig auch für solche Momente, wo wir in dem einen oder anderen Punkten zu Schauspielern werden, wo wir plötzlich Dinge tun, die eigentlich vor Gott nicht gerecht sind. Und darum ist es so wichtig, ich habe das irgendwann mal begonnen in meinem Leben, dass wir uns darin üben, ein gutes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Dass wir jeden Abend den Tag beschließen, uns noch einmal beugen vor unserem Heiland und ihn bitten, Herr, wenn ich heute in meinem Gewissen mich verfehlt habe gegen dich oder auch gegen Menschen, zeige es mir und reinige mich. Und dann tut der Apostel Paulus etwas, was wir ja heute wahrscheinlich als lieblos bezeichnen würde. Er geht also nicht zu Petrus und nimmt ihn auf die Seite, so, nun Petrus, komm mal mit, unter vier Augen wollen wir die Situation noch mal besprechen. Das war ja nicht ganz in Ordnung, sondern in der Bibel heißt es vor allen, direkt vor allen, vor den Juden und vor den Heidenchristen, konfrontiert er nun den Apostel Petrus. Und wisst ihr warum? Nun nicht, dass ihr nun meint, wir müssten nun immer sofort vor allem alle Sünde oder alle Schwachheit der Menschen konfrontieren, sondern hier geht es ja um etwas Besonderes. Hier geht es um das Evangelium, liebe Geschwister. Weil wenn die Botschaft des Evangeliums wieder durchs Gesetz, und das war ein großes Problem, war gerade bei den Galatern, wenn das Gesetz nun wieder hineinkommen würde, dann wäre das Evangelium nicht mehr das Evangelium. Wenn wir wieder beginnen würden, ja, du musst gewisse Regeln des alten Bundes halten, den Sabbat oder die Beschneidung, dann würde das Evangelium nicht mehr das Evangelium Gottes sein. Und darum, in diesem Augenblick musste Paulus sofort einschreiten. Es ging um die Wahrheit des Evangeliums. Und das ist so wichtig, liebe Geschwister. Und das dürft ihr euch als Regel auch für die Gemeinde auf eure Herzen schreiben. Ja, wenn jemand in der Gemeinde steht und er verkündigt gegen das Evangelium und er verkündigt Gesetz, dann darf ein Bruder durchaus aufstehen und sagen, stopp, mein lieber Bruder, hier gehen wir nicht mit. Oder man kann das auch am Ende einer Predigt machen. Da müssen wir ganz klar auch vor der versammelten Gemeinde Stellung ziehen zum Evangelium Gottes. Also wenn schon der Apostel Petrus heuchelte und von Heuchelei mitgerissen wurde, so auch Barnabas und andere, liebe Geschwister, dann wollen wir so demütig sein und uns selbst davor hüten, dass auch nicht wir in einem Augenblick in einer Situation dann von Heuchelei mitgerissen werden. Römer 12, Verse 9 bis 10. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Also das ist auch schon sehr, sehr viele Jahre zurück. Aber ich erinnere mich da an eine Geschichte. Es kann sein, dass ich die auch schon einmal erzählt habe. Da waren wir damals in Rheinland-Pfalz auf der Suche nach einer Gemeinde, nach einem Umzug. Und dann kamen wir in eine Gemeinde und da war ein Begrüßungsdienst. Und es ist immer schön, wenn man einen Begrüßungsdienst hat, möglichst Menschen, die also ihre Gesichtsmuskulatur etwas anspannen. Das verursacht nämlich ein Lächeln. Und die kam dann, diese Schwester, auf uns zu, auf meine Frau und mich, und die Hände geschüttelt und mit einem Lächeln und einer Überschwänglichkeit, ach wie schön, dass ihr da seid und so weiter und so fort. Naja, irgendwann kam dann der Punkt, wir haben uns entschieden, ja, wir gehen in diese Gemeinde und dann wird man ja vorne vorgestellt und man sagt ein paar Worte. Und dann war klar, wir sind also nun Gemeindeglieder dieser Gemeinde. Und ihr werdet es nicht glauben, wir kommen am nächsten Sonntag in die Gemeinde, die Schwester steht da vorne und ihr Blick ging an uns vorbei, keine Begrüßung, kein Lächeln, kein Wort. Und kurz nach uns kam dann ein Besucher der Gemeinde und plötzlich konnte sie ihr Lächeln wieder aufsetzen, ach wie schön, dass Sie da sind und so weiter und so fort. Aber seht ihr, liebe Geschwister, das ist geheuchelte Liebe. Und da müssen wir uns alle davor hüten und auch prüfen, ob wir das nicht manches Mal auch machen. Ach schön, dass du da bist und dann lächeln wir und was denken wir in unserem Herzen? Wollen wir uns da reinigen? Wollen wir da wirklich in dieser Agape-Liebe leben und wandeln, die Gott in uns ja hervorbringen will? 2. Timotheus 1, 5 bis 7. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest. Paulus spricht also zu Timotheus. der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Also hier stellt doch der Apostel Paulus dem Timotheus ein wunderbares Zeugnis aus, indem er sagt, dass schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike ein ungeheuchelter Glaube war. Ist es nicht wunderbar, wenn man das mal sagen kann, dass ein Bruder, eine Schwester sagen kann, ja, ich kenne die Geschwister. Und schon im alten Bruder und der alten Schwester war ungeheuchelter Glaube und dann in ihrem Sohn war ungeheuchelter Glaube und dann bekommt er einmal Nachwuchs und auch da sieht man das und man sieht so eine generationenübergreifende Linie von ungeheucheltem Glauben. Das ist doch wunderbar, oder? Jakobus 3,17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig. Gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Ist doch interessant, dass Jakobus unter der Inspiration des Heiligen Geistes etwas von der Weisheit von oben schreibt und in diese Aufzählung, was diese Weisheit ist, dann am Ende sagt, sie ist frei von Heuchelei. Das möchte der Heilige Geist in uns wirken, dass wir frei von Heuchelei sind. Fang nicht an, gegen die Werke des Fleisches zu kämpfen. Das habe ich einmal gelernt vor vielen, vielen Jahren. Denn wenn du dir etwas vornimmst, du möchtest heilig leben, dann dauert es nicht lange, bis du fällst. Und das tut der Heiland aus einem bestimmten Grund. Er will dir zeigen, dass du ohne ihn nichts tun kannst. Du musst deinen alten Menschen, du musst das Fleisch ans Kreuz bringen. Lass doch Gott den neuen Menschen in dir hervorbringen. Und da garantiere ich dir, der wird frei sein von jeder Heuchelei. Jakobus nennt auch Unparteilichkeit in diesem Zuge. Und das ist wichtig, liebe Geschwister, denn ich komme ja viel rum und ich sehe dann immer wieder Gemeinden und dann sehe ich, wie manches Mal Leiterschaft Unterschiede macht. Gerade wenn Leiterschaft von Familienclans dominiert ist, dann ist es leider oft so, dass man an die einen andere Maßstäbe ansetzt als an andere. Liebe Geschwister, das ist Heuchelei. Das sollte so nicht sein, denn Gott sieht uns ohne Ansehen der Person. Und es ist völlig egal, wie lange du schon gläubig bist, aus welcher Gemeinde du kommst. Vor Gott zählt nur eines, dein Herz. Und es ist so wichtig, dass wir auch in den Gemeinden in dieser Weisheit Gottes wandeln, die von oben kommt, die unparteiisch ist und die frei ist von Heuchelei. Petrus zeigt uns auch, wie wir uns von Heuchelei reinigen im Zuge unseres Heiligungslebens. 1. Petrus 1, 20 bis 23. Er, Jesus, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und hier sehen wir auch wieder die enge Verbindung zwischen Glauben und ungeheuchelter Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei sind die größten. Und liebe Geschwister, ich habe eines auch erkannt, wir können nicht im Glauben wachsen, wenn wir nicht in der Liebe und in der Hoffnung wachsen. Wir können nicht im Glauben stark sein, wenn wir in der Hoffnung und in der Liebe schwach sind. Es wächst alles miteinander. Ihr werdet das einmal sehen an diesem kleinen Menschenkind hier. Also da ist ja nicht so, dass der Kopf plötzlich riesengroß wird und die Arme bleiben so klein oder umgekehrt. Der Mensch wächst ja immer als Ganzes. Da wächst der Kopf und die Hände und die Beine und okay, vielleicht in der Pubertät zieht einmal das eine Glied oder das andere etwas nach, aber im Großen und Ganzen wächst der Mensch immer als Ganzes. So ist es im Geistlichen auch, liebe Geschwister. Wir können nicht in einem Punkt, sage ich mal so, zu Weltmeistern werden und ein anderer Punkt, der ist völlig unausgebildet in unserem geistlichen Leben. Nein, Glaube, Liebe, ein Leben ohne Heuchelei, Hoffnung und die Früchte des Geistes, die bedingen sich immer einander und wachsen miteinander. Aber es ist interessant, dass Paulus uns hier zeigt, dass wir uns im Gehorsam gegen die Wahrheit reinigen von aller Heuchelei. Liebe Geschwister, das ist der Weg der Heiligung, dass wir immer wieder neu auch im Gehorsam gegen die Wahrheit uns innerlich reinigen und führen lassen. Was ist die Wahrheit? Das ist einmal der Herr Jesus Christus als Person, aber die Wahrheit ist auch Gottes Wort. Und gerade kürzlich sprachen wir so mit einigen Ältesten von Gemeinden und die ihre Schäflein dann zu Hause besuchen und leider hört man das immer wieder, so oft wird Gottes Wort nicht regelmäßig und auch in der Tiefe gelesen. Da hat man einen Abreißkalender, ja, da habe ich dann einen Bibelvers, vielleicht noch zwei Sätze dazu oder ich lese vielleicht ein paar Verse in der Bibel. Aber liebe Geschwister, das Wort Gottes, das ist doch so kostbar. Wir haben es heute Morgen gehört, Psalm 119, ein wunderbarer Psalm. Wie viel Segen darauf liegt, wenn wir doch auch das Wort Gottes lieben und studieren und erforschen und bewegen und auch darüber nachsinnen. Das ist ja auch leider aus der Mode gekommen. Aber es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns durch die Wahrheit immer wieder reinigen lassen vom alten Wesen. Und dann wächst der neue Mensch in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit allmählich heran in unserem Leben. Ja, ich glaube, ich muss langsam zum Schluss kommen. Ich denke da immer an eine Geschichte von Michelangelo, wie er einmal einen 5 Meter großen Marmorblock genommen hatte und er hatte einen Helfer und der Helfer stand dann mit Michelangelo vor diesem großen Block und der Helfer sagte, das ist nur ein unansehnliches Stück Marmor. Aber Michelangelo sagte, das ist ein wunderbarer Marmorblock. Und der Gehilfe konnte da nichts Wunderbares erkennen. Er war ja noch nicht behauen. Und dann sagte Michelangelo zu seinem Helfer, aber ich sehe schon, was aus diesem Marmorblock wird. Und dann begann er zu arbeiten, Wochen und Monate, und dann mit Hammer und Meißel, und dann wurde geschliffen und poliert, und daraus entstand dann diese große Statue des David, wie er da steht, und mit seiner Steinschleuder, und man sieht sogar die Halsadern, wie sie hervorquillen. Man sieht diese ganze Entschlossenheit, wie er dem Goliath entgegentreten wird. Und da war nichts anderes als ein unansehnlicher Marmorblock. Und liebe Geschwister, das tut doch Gott auch in unserem Leben. Und darum lasst uns auch nicht zu viel auf unsere Schwachheiten blicken und lasst uns auch nicht zu viel auf die Schwachheiten der Geschwister blicken. Gott sieht dich und Gott sieht die Geschwister immer schon vom Ende her. Er sieht, was er aus dir und mir und auch aus all den Problemfällen in den Gemeinden hin und her macht. Gott arbeitet an jedem Einzelnen, will ihn verändern, will das Ebenbild Jesu in ihm allmählich Gestalt gewinnen lassen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen. Und wir sind es. Seht euch auch, wenn ihr euch einander betrachtet, wenn ihr auch die Schwachheiten in anderen, auch in euch selbst sieht, seht euch doch auch als solche an, die ihr seid, als Kinder Gottes. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn, weil sie Jesus nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Kraft der Erlösung. Das ist das Werk des Geistes in uns. Das ist auch Auftrag, die Ökonomie der Gemeinde Gottes, dass die Liebe Gottes uns immer größer wird und dass diese Liebe Gottes unser Leben verändern kann und dass wir uns allmählich immer mehr in dieses wunderbare Ebenbild Jesu hinein verwandeln. Der Liederdichter Ludwig Konrad Allendorf schrieb einmal diese Worte nieder und damit komme ich langsam zum Schluss. Herr, habe Acht auf mich. Kennt ihr das Lied? Herr, habe Acht auf mich. Schaff, dass mein Herze sich im Grund bekehre. Trifft vom verborgenen Bann dein Auge noch was an, Herr, das zerstöre. Herr, habe Acht auf mich. Die Schlange müsse sich mit ihren Tücken ein Herz, das du befreit, von der Einfältigkeit bald zu verrücken. Herr, habe Acht auf mich, o zeug mich ganz in dir mit Leib und Seele. Dein bin ich, du bist mein, du, den ich mir allein zum Hort erwähle. Ist euch da was aufgefallen? Dreimal sagt der Liederdichter, Herr, habe Acht auf mich. Und ich möchte euch eines sagen, der Herr hat Acht auf dich. Und es ist wichtiger, dass der Herr Acht hat auf uns, als dass wir ständig verkrampft versuchen, ja, mache ich alles richtig? Habe ich alles richtig gemacht? Gefalle ich meinem Herrn so? Habe ich alle Gebote erfüllt? Sind da nicht noch verborgene Sünden in mir? Nein, liebe Geschwister, unser Herr und Heiland, der hat doch in seiner ganzen Liebe und Barmherzigkeit am Kreuz von Golgatha alle eure Sünden und Schwachheiten auf sich genommen. Und seit dem Punkt, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, da wirkt er in dir, da hat er Acht auf dich. Und das dürfen wir wissen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hebräer 4,15. Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass auch der Herr Jesus an der einen oder anderen Stelle in der Gefahr stand, von Heuchelei mit fortgerissen zu werden. Er hat alle Schwachheiten des Menschen selbst auch durchlebt und darum kann er in allem, auch in der Heuchelei, kann er mitfühlen mit den Menschen, die auch hier und da mal so leicht von Heuchelei in Gefahr stehen, mitgerissen zu werden. Jesus weiß, was Heuchelei ist, aber Jesus weiß auch, was ungeheuchelter Glaube ist. Und liebe Geschwister, möge das hier doch eine Gemeinde sein und werden und wachsen, wo wirklich Liebe ungeheuchelt ist, wo nichts der eine dem anderen nachträgt und in seinem Herzen trägt, wo der Glaube ungeheuchelt ist, wo das wachsen darf und wo wir uns auch immer wieder neu prüfen, Herr, ist da Heuchelei in meinem Herzen, dann zeig es mir und dann lassen wir uns einfach reinigen durch das Blut Jesu. Und so heißt es ja auch in Hebräer 4,16, so lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Wir haben doch da manches Mal ein Problem, gerade wenn wir gesündigt haben, wenn wir in Schwachheit gefallen sind, dann haben wir doch manches Mal ein Problem. Ja, nimmt uns Gott denn noch so an? Aber dann, liebe Geschwister, genau in diesem Zeitpunkt, da brauchen wir diese Freimütigkeit. Ich kenne Geschwister, die kämpfen darum, ja, kann ich zum Abendmahl gehen? Letzte Woche ist mir ein Fehler passiert. Ja, gerade dann, wenn du deinen Fehler erkennst und bereust und bekennst, gerade dann trittst du zum Tisch des Herrn. Aber wenn du Sünde und Schwachheit verdeckst, wenn du Sünde und Schwachheit beschönigst, wenn du deine Lieblingssünde nicht abgeben willst und Gott zeigt es dir durch den Heiligen Geist, dann tritt besser lieber nicht zum Tisch des Herrn. Aber in dem Moment, wo du überführt wirst, wo du selbst deine Sünde, deine Schuld erkennst und bekennst, liebe Seele, du, dann darfst du mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten und dann darfst du auch mit Freimütigkeit zum Tisch des Herrn treten. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen in deinem Namen versammelt sind. Danke, dass du in diesem Haus Gottes hier in dieser Gemeinde eine Ökonomie, eine Verwalterschaft hineingelegt hast und dass diese Gemeinde hier ihre Pflicht tut und die Verwalterschaft Gottes, die Haushalterschaft Gottes lebt im Wandel, im Tun, in der Verkündigung, in allen Dingen. Und dass auch ein jeder seinen Platz als ein Ökonomos, als ein Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes findet. Und mögest du, dass in diesem Ort hier die Liebe wächst, die Liebe zu dir, die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zueinander, zu dem Bruder, zu der Schwester. Mögest du diese Versammlung segnen, mögest du uns jetzt auch bewahren, wenn wir auseinandergehen. Und mögest du in deiner großen, unendlichen Gnade und Barmherzigkeit dein Werk in einem jeden von uns tun, so dass wir in einem ungeheuchelten Glauben vor dir wandeln und dir nachfolgen können. In Jesu Namen. Amen.